mit dem Programm auf Deutsch.
Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie in der nächsten knappen, aber vollen halben Stunde in unserer Sendung. Und das ist unser Programm. Die Kamelie gilt als Winterkönigin. Ihren Namen verdankt die Blume einem aus Brünn stammenden Apotheker und Pflanzenkundler. Über ihn und wie es zur Namensgebung kam, erfahren Sie heute in unserem Geschichtskapitel. Zudem gehen wir Skifahren, und zwar im Radio Prag Sprachkurs. Doch beginnen wollen wir bei uns im Rundfunk. Das italienische Jahr, das französische, das spanische und das britische Jahr. Den Hörerinnen und Hörern des Kultursenders des tschechischen Rundfunks, der Station Vltava, sind diese Sendungen ein Begriff. Die Tradition der auf eine Sprache und Kultur bezogenen Ausstrahlung wird 2011 mit dem Jahr der deutschen Sprache fortgesetzt. Was dieses Jahr verspricht und zu bieten hat, hören Sie im Kultursalon von Markéta Kachlíková.
Das Jahr der deutschen Sprache. Unter diesem Titel bringt der Kultursender des tschechischen Rundfunks, die Station Vltava, während des ganzen Jahres Sendungen, die der Kultur, Kunst und Geschichte der deutschsprachigen Länder gewidmet sind.
Wir möchten sehr gerne unseren Zuhörern die deutsche Kultur in verschiedenen Ländern, wo man bis heute Deutsch spricht, ein bisschen vorstellen und präsentieren mit verschiedenen Experten und Mitarbeitern. Wir möchten sehr gerne unsere Republik oder unser Land in verschiedenen Zusammenhängen vorstellen. Und die deutsche Sprache ist ein bisschen unser Mittel.
Ve všech žánrech vltavských se zaměřujeme.
Wir konzentrieren uns in allen Genres der Vltava-Sendungen auf die deutschsprachige Kultur, das heißt auf Literatur, Theater, klassische Musik und Jazz sowie Dokumentationen. Wir haben den Ehrgeiz, uns auch mit Lücken in der Geschichte zu befassen, gleichzeitig aber auch die Kultur der Gegenwart vorzustellen.
Mit diesen Worten beschreiben zwei Mitarbeiter des Senders, der Leiter der Redaktion für Dokumentationen und Sonderprojekte Jiří Kamen und die Redakteurin Eliška Závodná, das Konzept. Wie bereits erwähnt, wurden andere Sprachen und Länder in den vergangenen Jahren erörtert, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Durch die Stellung der deutschen Kultur und Geschichte in Bezug auf Tschechien ist einzigartig und hat ihre Besonderheiten, Jiří Kamen.
Erstens widmen wir uns nicht nur der deutschen, sondern auch der österreichischen und der Schweizer Kultur. Eine weitere Besonderheit ist, dass die tschechische Kultur mit der deutschen Kultur sehr enge Beziehungen hat. Man findet da andere Zusammenhänge als bei den Ländern, denen unsere früheren Projekte galten. Und eine besondere Aufmerksamkeit widmen wir der auf Deutsch geschriebenen Literatur, die auf dem Gebiet Böhmens, Mährens und Schlesiens entstanden ist.
Spezifisch ist nach Eliška Závodná auch das Verhältnis zwischen der deutschen und der tschechischen Sprache.
Ich meine, das Spezifische in der deutschen Sprache ist die Vielfaltigkeit. Wir könnten zum Beispiel verschiedene Länder vorstellen und verschiedene auch Sprachweisen. Zum Beispiel, was unsere Zuhörer auch sehr interessiert, sind auch die Einflüsse, die vom Tschechischen in österreichische deutsche Sprache gegangen sind. Und die verschiedenen Einflüsse sind ein bisschen Reiz für uns, für unsere Zuhörer, weil man sagt immer, wir haben ein paar Worte in verschiedene Sprachen gegeben, zum Beispiel Robot von Karel Čapek. Aber wenn man über die deutsche Sprache spricht, ist es ein bisschen verschiedener. Man sagt, es gibt verschiedene Einflüsse und was zum Beispiel Wien betrifft, ist es am markantesten. Und wir können sagen, dass sehr viele Worte und sogar spezielle Worte ins Deutsche gegangen sind. Und das ist auch sehr interessant, mehr als wenn man zum Beispiel über das Französische spricht oder über, ich weiß nicht, über das Englische. Es ist ein bisschen anders. Und dann, wir können auch sprechen, wenn wir zum Beispiel über die Geschichte etwas sagen wollen. Also wir müssen sagen, dass zum Beispiel in Prag gab es sehr große Schicht der deutschsprachigen Prager. Manche sehr berühmt waren, manche nicht so berühmt, aber die Sprache hat auch verschiedene Einflüsse gegeben in unsere Kultur und natürlich auch in die deutsche.
Die Präsenz der deutschsprachigen Kultur auf dem Gebiet Tschechiens sowie die tschechisch-deutschen Beziehungen nehmen eine besondere Stellung in den Sendungen des Jahres der deutschen Sprache bei Vltava ein. Der Dramaturg Martin Velíšek.
Einen Zyklus widmen wir zum Beispiel den deutschen Malern, die in den böhmischen Ländern gelebt haben oder in tschechischen Sammlungen vertreten sind. Einen anderen den deutschsprachigen Architekten in Prag und im Grenzgebiet. Wir haben eine Serie über deutsche Industrieunternehmer in Böhmen gesendet. Und natürlich können wir die deutschsprachige Literatur nicht auslassen, handle es sich um Kafka, Brod und weitere. Auch diese Literatur ist selbstverständlich vertreten. Max Brod, tak
samozřejmě i tato literatura bude mít zastoupení. Es gibt eine ganze Reihe von sozusagen tschechisch-deutschen Themen. Man liest auf den Vltava-Wellen aus dem Buch der aus Mähren stammenden Schweizer Schriftstellerin Erika Pedretti. Man widmet sich dem Erinnerungsbuch Mein Prag des in Prag geborenen US-amerikanischen Germanisten Peter Demetz und weiteres mehr. Auch die Weimarer Klassik hat aber mit Böhmen viel zu tun. Goethes Aufenthalte in Böhmen und seine Kontakte mit in Böhmen lebenden Persönlichkeiten wie Caspar von Sternberg sind hierzulande fast schon Legende geworden. Jiří Kamen.
Anfang März widmen wir eine dreistündige Wochenendsendung Goethe, konkret dem Thema Goethe in Böhmen. Wir werden zunächst aus dem Buch von Johannes Urzidil Goethe in Böhmen lesen, das kürzlich auf Tschechisch erschienen ist. Und eine Auswahl von Leseproben richtet sich auch auf Goethes Roman Wahlverwandtschaften, weil Goethe die Arbeit an diesem Roman in Böhmen begonnen hat. Und auch die böhmische Landschaft fand sozusagen ihren Platz in diesem Roman. Und nach dieser Lesung führen wir Wahlverwandtschaften als Hörspiel auf.
In eine andere Richtung geht eine Serie, die nach Spuren der Tschechen im deutschsprachigen Ausland sucht.
Eine von unserer Mitarbeiterinnen ist eine Historikerin, die sehr eng mit Wien und Wiener Historikern mitarbeitet. Und sie widmet sich verschiedenen geschichtlichen Zusammenhängen im 19. Jahrhundert. Und sie widmet sich verschiedenen nicht so bekannten Kontakten. Zum Beispiel die Tschechen, die im 19. Jahrhundert als Studenten nach Wien gegangen sind und dann eine große Karriere oder eine Mittelkarriere gemacht haben. Also es sind sehr verschiedene Namen, manchmal nicht so bekannt, manchmal sehr bekannte. Und wir widmen uns gemeinsam mit ihren Kollegen aus Wien verschiedenen geschichtlichen Spuren. Wir können sagen, ich habe hier sogar ein paar Tagebücher, die wir teils übersetzen, teils können wir sie im Tschechischen finden, und das alles wird zu einem Programm, die uns fast das ganze Jahrhundert schildert.
Das Jahr der deutschen Sprache bedeutet nicht nur, den Fokus auf Themen aus den deutschsprachigen Ländern zu lenken, sondern es bringt sogar das Deutsche auf die Wellen von Radio Vltava. Leseproben und Gespräche erklingen so manchmal in der deutschen Originalfassung.
Das stimmt. Wir waren schon zum Beispiel in Wien und wir haben mit Wahl Wiener und Wienerinnen gesprochen. Das waren auch Tschechen dabei und natürlich mit gebürtigen Wienern und Wienerinnen. Und das war ein sehr interessantes Programm. Und ich glaube, es ist immer gut, auch die Sprache zu hören, weil unsere Zuhörer ein bisschen, manche sehr gut verstehen. Also das macht keine Probleme. Und meine Kollegen, was zum Beispiel die Literatur betrifft, die haben auch verschiedene Texte ausgewählt, zum Beispiel Lyrik oder so, Lyrik aus der Geschichte der deutschen Sprache, aber auch heutige Lyrik, und wir könnten sie auch in Deutsch hören und auch im Tschechischen, also beides miteinander.
Manche Werke der deutschen Literatur sind dem tschechischen Leser seit Jahren bekannt und auf Tschechisch zugänglich. Manche Bücher und Theaterstücke werden aber speziell für das Jahr der deutschen Sprache übersetzt bzw. gestaltet, zum Beispiel als Hörspiel. Martin Velíšek.
Tak například četba na pokračování, která teďka právě běží.
Zum Beispiel die Radiolektüre, die eben in dieser Woche gesendet wird, entstand aufgrund der Tagebucheintragungen von Felix Hartlaub, die Ende des Zweiten Weltkriegs geschrieben wurden. Diese Übersetzung wurde bisher nirgendwo anders als bei uns veröffentlicht. Oder wir bereiten zum Beispiel unsere eigene Hörspielbearbeitung des Romans von Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, vor.
Die Achse des deutschsprachigen Jahres bilden 10-minütige Beiträge, die jeden Tag gesendet werden. Außerdem werden sich auch viele weitere Programme des Tages, der Geschichte, aber auch der heutigen Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.
Viel Deutsches im tschechischen Rundfunk. Der Sender Vltava macht es möglich. Markéta Kachlíková berichtete, und sie bleibt uns auch in den folgenden Minuten erhalten bei unserem Tschechischkurs. Es geht noch einmal auf Piste und Loipe.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Ihre Ski sind gut vorbereitet und gewachst, denn im heutigen Sprachkurs wird echt Ski gefahren.
Lyžovat.
Ist man ein Anfänger?
Začátečník.
Lernt man zunächst geradeaus zu fahren?
Jízda přímo.
Auch Könner fahren geradeaus hinab, und zwar sehr schnell. Tschechische Skifahrer verwenden einen aus dem Deutschen stammenden, allerdings umgangssprachlichen Begriff, nämlich Schussfahren.
Jet Schussem.
Wer hohe Geschwindigkeit nicht mag, der kann die Fahrt durch einen Schneepflug bremsen.
Jet Pluhem.
Wobei die Skispitzen gegeneinander gerichtet sind. Eine andere Möglichkeit ist eine Fahrt schräg bergab.
Jízda šikmo svahem.
Ein mittelmäßiger Skifahrer.
Středně pokročilý lyžař.
Beherrscht es auch schon, das Gewicht zu verlagern.
Přenášet váhu.
Und Schwünge zu machen.
Dělat obloučky.
Und in diesem Fall kann man sich schon sicher auf eine Abfahrtpiste begeben. Die Pisten werden hierzulande mit Farben gekennzeichnet, je nach Schwierigkeitsgrad. Die einfachste ist die blaue.
Modrá.
Auch genannt Wanderpiste.
Turistická sjezdovka.
Die nächste Stufe ist die rote Piste.
Červená sjezdovka.
Und die besten Skifahrer fahren auf der schwarzen.
Jezdit na černé.
Nachdem man runtergefahren ist, muss man wieder hinauf auf den Berg. Dazu dienen meistens Skilifts und Sesselbahnen. Doch ab und zu fällt der Strom aus und man muss sich selber abmühen. Entweder macht man einen Treppenschritt,
stoupání stranou,
wobei die Ski parallel nebeneinander gestellt werden und man quer zur Fahrtrichtung bergauf läuft, oder macht man den Grätenschritt, das heißt, die Skispitzen öffnen und geradeaus aufsteigen. Im Abdruck der Ski im Schnee sind die Tschechen allerdings keine Gräte, sondern ein Bäumchen.
Stoupat stromečkem.
Und dann wieder schnell bergab. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der Sprachkurs war dies wie immer von und mit Markéta Kachlíková. Themenwechsel. Jetzt im Februar halten wir überall nach Frühlingsboten Ausschau. Von denen zeigt sich noch keiner. Dafür steht die Winterkönigin in voller Blüte, die Kamelie. In Tschechien kann man sie an 5 Orten sehen, im Botanischen Garten Liberec sowie auf 4 Schlössern in der Nähe von Brünn. Kaum einer weiß, dass auch der Namensgeber der Kamelie aus Brünn stammte, nämlich Georg Josef Kamel. Er feiert in diesem Jahr seinen 350. Geburtstag. Über ihn und wie die Kamelie zu ihrem Namen kam, berichtet Iris Riedl in unserem heutigen Geschichtskapitel.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
1661 wurde in Brünn Georg Josef Kamel geboren. Sein Name sollte der Welt mehr im Bewusstsein bleiben als seine Verdienste. Er stammte aus einer relativ armen Familie, die ihn ins Brünner Jesuitenkloster zur Schule schickte. Er entwickelte früh ein großes Interesse für Pflanzen und ging deshalb beim Klosterapotheker in die Lehre. Von ihm wurde er in die Botanik der Heilpflanzen eingeführt. Nach Abschluss seiner Ausbildung arbeitete Georg Josef Kamel erst in Südböhmen und wurde dann im Dienste des spanischen Königshauses als Missionar auf die Philippinen entsandt. Die Philippinen waren eine spanische Kolonie. Die Reise führte den Jesuiten über Südeuropa und Mittelamerika auf die philippinische Insel Luzon. Mehr als 2 Jahre dauerte die Reise, erzählt Eva Dvořáková vom Denkmalamt Brünn.
Dann kam er endlich auf der Insel Luzon auf den Philippinen an, wo er sich neben seiner missionarischen Tätigkeit auch seinem Steckenpferd widmete. Er sammelte und zeichnete Pflanzen und erforschte ihre Heilwirkung.
Kamel beschrieb als erster den Lianenstrauch Strychnos ignatii, der das Gift Strychnin enthält. Eine Pflanze, die der Heidelbeere in seiner Heimat zum Verwechseln ähnlich sah, nannte er Myrtillus bohemicus, also böhmische Heidelbeere. Kamel war nicht nur um seinen eigenen Wissenszuwachs bemüht, sondern sandte auch Zeichnungen und Herbare nach Europa.
Damals schickte man eigentlich getrocknetes Pflanzenmaterial, aber die Bedingungen auf den Schiffen waren schwierig, zum Beispiel wegen der Feuchtigkeit, und die Pflanzen sind oft nicht angekommen. Deshalb hat Kamel die Pflanzen auch gezeichnet. Er war sehr talentiert, seine Zeichnungen waren sehr präzise. Alle Experten sagen, dass er eine außergewöhnliche Beobachtungsgabe besaß, sodass seine Zeichnungen beinahe wie Fotografien der Vorlage wirkten.
Nicht nur die schlechten Bedingungen auf den Schiffen erschwerten die Kommunikation zwischen Europa und den Philippinen, oft wurden die Schiffe von Seeräubern gekapert. Auch Kamels erste Sendung aus dem Jahre 1698 verschlang das Meer. Seine wichtigsten Ansprechpartner in Europa waren die berühmten Botaniker John Ray und James Bettiver, die seine Zeichnungen veröffentlichten und bekannt machten.
Heute befinden sich die Zeichnungen an 2 Orten. Einmal im British Museum in Großbritannien, das waren die späteren Zeichnungen. Der erste Teil wanderte durch Europa und ging von Hand zu Hand, bis er irgendwann zu den Jesuiten ins Belgische Löwen gelangte.
Insgesamt sandte er über 650 Zeichnungen und Herbare nach Europa. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass seine erste Sendung erst 8 Jahre vor seinem Tod die Philippinen verließ und nicht alle Sendungen ihr Ziel erreichten. Lange nach Kamels Tod schuf der schwedische Botaniker Carl von Linné die heute allgemeingültige Nomenklatur für Pflanzen. Kamel zu Ehren nannte er eine aus China stammende Pflanze Camellia, die wir heute als Kamelie kennen. Matthias Riedel von den Botanischen Sammlungen im sächsischen Zuschendorf hat sich eingehend mit der Geschichte der Kamelie beschäftigt.
Er wusste natürlich über die großartigen Verdienste von Kamel, der die Flora der Philippinen beschrieben hat. Nicht unbedingt als Erster, aber er war der Erste, dessen Herbare und Aufzeichnungen in Europa angekommen sind. Damit kann man ihn schon als Erstbeschreiber der Flora der Philippinen betrachten.
Linné allerdings unterschied, wie alle vor ihm, die Zierform der Pflanze vom Tee. Obwohl Teepflanzen sich im Aussehen stark von den Zierkamelien unterscheiden, gehören sie beide in die Gattung der Kamelie.
Wenn man an Kamelie denkt, denkt man natürlich immer an die Zierform, aber der eigentliche Wirtschaftsfaktor der Kamelie liegt in erster Linie beim Tee. Bei einer Jahresproduktion von 3 Millionen Tonnen, da spielt das schon eine riesige Rolle. Der zweite Faktor liegt in der Herstellung des Öls aus der Früchte mit einer Jahresproduktion von 200.000 Tonnen allein in China.
Was Forscher lange umtrieb, ist die Frage, ob Kamel die Pflanze, die nach ihm benannt ist, überhaupt kannte. Oft wird die Frage verneint. Matthias Riedel ist da anderer Meinung.
Dass er die Gattung Kamelia, sprich den Tee kannte, das ist eigentlich nachgewiesen, denn er hat die Pflanze selbst gezeichnet. Und das ist auch logisch zu Kamels Zeit gab es auf den Philippinen sehr viele chinesische Einwanderer und die Chinesen haben natürlich den Tee auch mitgebracht. Es ist mit Sicherheit Kamel nicht verborgen geblieben, dass der Tee nicht nur eine Genusspflanze, sondern auch eine Arzneipflanze ist. Und damit war das ja sein Fach als Apotheker und damit ist schon sowieso klar, dass er sich mit dieser Pflanze beschäftigt hat.
Eine Mittlerrolle könnte auch der Arzt und Botaniker Wilhelm ten Riene gespielt haben, der im indonesischen Batavia lebte, vermutet Riedel.
Dieser holländische Arzt ten Riene hat sich intensiv mit Tee beschäftigt, hat sogar ein Buch geschrieben. Und hier gibt es einen nachweislichen Briefwechsel zwischen Kamel und diesem holländischen Arzt ten Riene.
Bleibt noch die Frage, ob Kamel auch die Zierform gekannt hat, die wegen ihrer Schönheit als japanische Rose bezeichnet wird und mit der sein Name heute eher verbunden wird als mit dem Tee. Laut Riedel gibt es auch dafür einen Indiz. Kamels Kontaktmann in England, James Pettiver, erhielt nicht nur von Kamel Zeichnungen, die er dann veröffentlichte. Meist erschienen in einem Band die Zeichnungen mehrerer Forscher. In einem der Sammelbände findet sich neben Kamels Zeichnung auch die Zeichnung der Zierform einer Kamelie. Matthias Riedel vermutet deshalb, dass Kamel über Pettiver von der Zierform der Kamelie erfahren haben könnte. Diese gelangte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der britischen Ostindien-Kompanie auch als Pflanze nach England und trat von da aus ihren Siegeszug über Europa an. Kein Adelshaus im 19. Jahrhundert, das sich nicht mit der japanischen Rose schmücken wollte. Dieser Trend machte auch vor der Heimat Kamels nicht Halt, erläutert Matthias Riedel.
Der größte Kamelproduzent Europas, die Firma Theo Zeidel, war in Dresden. Ein Bruder des Firmeninhabers hat sich in Wien ansässig gemacht mit einer Kamelengärtnerei. Da gab es sogar Kamelenlokal dazu und ähnliches. Europaweit gab es ja da so eine richtige Manie. Und da ist es natürlich einfach klar, dass das Land zwischen Wien und Dresden sich irgendwo notgedrungen auch mit Kamelen beschäftigen musste.
Aus dem Werk des tschechischen Malers Max Schwabinski sind die Kamelien kaum wegzudenken. Auch Alfons Mucha zeichnete eine Kameliendame. Eine weitere tschechische Besonderheit ist, dass die Kamelie hier noch einen weiteren Namen erhielt. Velbludienka, der heute mit dem Wissen um Kamel nicht nur Eva Dvořáková zum Schmunzeln bringt.
Das stammt aus der Zeit der nationalen Wiedergeburt in Tschechien, als man versuchte, die tschechische Sprache, die stark vom Deutschen beeinflusst war, zu tschechisieren und damit vom Deutschen abzugrenzen. Im Fall der Kamelie dachte man, dass der Name vom deutschen Wort Kamel stammt. Das heißt auf Tschechisch Velbloud und daher dann die Bezeichnung Velbloudienka.
Dass das Wort Kamelie überhaupt in die Auswahl der Wörter gekommen ist, für die man ein tschechisches Pendant finden wollte, zeigt, welche gesellschaftliche Bedeutung die Pflanze im 19. Jahrhundert auch in Böhmen und Mähren hatte. Heute kennt man 250 Sorten der Kamelie. Auf den Schlössern in Züchow bei Liberec und im südböhmischen Český Krumlov Krumau gab es damals Sammlungen mit 600 bis 700 Sorten. Die 5 bedeutendsten Sammlungen in Tschechien der Gegenwart sind im Umfang wesentlich kleiner, ihre Historie aber nicht weniger interessant, sagt Matthias Riedel.
Einmal gibt es natürlich die wunderschöne Geschichte, wie ein Gärtner aus dem zerbombten Dresden Kamelien nach Karlsbad gebracht hat. Die haben dort in der Stadtgärtnerei jahrzehntelang gestanden. Nach den Umbrüchen wollte man oft den Standort der Stadtgärtnerei ein Hotel bauen. Man wusste nicht, wohin mit den Kamelien und hat sie bei den Heilquellen aufgestellt. Und sicher, weil es einfach war, sind die dann mit mineralischem Wasser gegossen worden, was natürlich der Tod einer jeden Kamelie ist. Und so standen die irgendwann ohne Blätter da. Und glücklicherweise wusste man sich in Karlsbad eines begnadeten Gärtners zu erinnern. Und der hat die in seiner Orangerie nach Lissitz genommen und hat sie also dort wieder zum Blühen und zum Grünen gebracht.
Richtig ins Schwärmen gerät der Botaniker Riedl bei einer zweiten tschechischen Sammlung.
Die zweite sehr historisch sehr interessante Geschichte ist natürlich der Blumengarten in Gremsir, weil man dort genauso die Kamille beobachten kann, wie sie also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall in Europa gehalten worden ist. Dass man die also in Orangerien überwintert hat und im Sommer dann im Freien aufgestellt hat. Und dort in Gremsir gibt es also tatsächlich noch aus der Anfangszeit der Kamillenmanie in Europa 41 Kübelpflanzen.
Eine ähnlich alte Sammlung befindet sich im Botanischen Garten Liberec, wohin man sie vom berühmten Wallenstein-Schloss Friedland brachte. Die Herkunft solcher alten Sammlungen wie in Kremsir, also Kromjažić, und Liberec ist schwer zu belegen. Die drei übrigen Sammlungen auf den mährischen Schlössern Lisice, Hrájec nad Svitavou und Buchlovice dagegen sind mit großer Wahrscheinlichkeit Dresdner Ursprungs. Das Sortiment der einst größten Kamillengärtnerei Europas, der Firma T.J. Seidel in Dresden, verwaltet heute Matthias Riedl in den Botanischen Sammlungen Zuschendorf. Zwischen den Gärtnern im sächsischen Zuschendorf und Tschechien besteht seit Jahren ein reger Austausch. Dieser mündet 2011 in die erste deutsch-tschechische Kamillenblütenschau, veranstaltet von den Botanischen Sammlungen Zuschendorf und dem Denkmalamt Brünn. Ein Teil der Ausstellung wird dem Namensgeber der Kamille gewidmet sein, dem Brünner Georg Josef Kammel.
Soweit unser Kapitel aus der tschechischen Geschichte, diesmal in Zeichen des Schönen. Wer sich ins Landschloss Zuschendorf aufmachen will, um mehr über Georg Josef Kammel zu erfahren und um die Ausstellung mit tschechischen und deutschen Kamillenblüten zu sehen, der sollte das zwischen dem 19. und 27. März tun. Dann läuft dort die erwähnte Ausstellung, geöffnet ist sie täglich von 10 bis 17 Uhr. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Falls Sie nicht ohnehin schon dort sind, dann schauen Sie doch auf unsere Webseiten unter www.radio.cz. Dort finden Sie zudem regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou. Thank you.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dále pokračujeme.